Hi, ich bin Marie Gomez und früher war Öko eher so ein abschätziger Begriff für mich. Ich weiß, ich schäme mich auch dafür. Mittlerweile habe ich verstanden, dass unser Konsum nicht normal ist und in dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Kaffee. Denn durchschnittlich trinken wir Deutschen 166 Liter Kaffee pro Jahr und ich habe deswegen heute mal zwei Experten eingeladen, die uns genau erklären können, was guten von schlechten Kaffee unterscheidet.
Green up your life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.
Ja, und heute dürfen sich meine zwei Gäste auch selbst vorstellen.
Ja, hi, ich bin Markus Weise. Und ich bin auch bei Röstkaffee tätig. Jetzt habe ich es, glaube ich, schon aufgelöst, den ersten Schritt. Ja, Röstkaffee, wir sind eine Kaffeerösterei aus Oberasbach und ich mache bei uns das Marketing und die Kommunikation und dementsprechend, glaube ich, sitze ich heute auch hier.
Genau, und dann haben wir noch einen zweiten Gast quasi, einen der Bosse von Röstkaffee, kann man sagen.
Genau, Boss klingt ganz cool. Mein Name ist Ivan Monka. Ich bin einer der Gründer von Röstkaffee. Wir haben die Firma vor 4 Jahren in einem ganz kleinen Laden in Zindorf gegründet. Aus Spaß, aus Hoffnung, aus Liebe zu Kaffee. Und ja, wir haben 4 Jahre überlebt, wir haben Corona überlebt und uns geht es ganz gut, haben einen ganz guten Kaffee. Und jetzt sitzen wir heute hier mit Marie.
Dazu kann man, glaube ich, auch verraten, dass Ivan und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, bevor ihr auch die Kaffeefirma gegründet habt. Du bist Kolumbianer, ich bin Halbkolumbianerin. Normalerweise unterhalten wir uns auf Spanisch, deswegen ist es ganz ungewohnt, gerade auf Deutsch zu quatschen.
Ja, da darf ich mich ja outen als die deutsche Kartoffel bei Röstkaffee.
Genau, weil der Partner David ist ja auch Kolumbianer und deswegen ist es ja auch so besonders, dass ihr damals diese Firma gegründet habt, weil ihr habt festgestellt, irgendwie gibt es in Deutschland keine Rösterei von Kolumbianern, wo der Kaffee eigentlich herkommt, ne? Der wird ja dort angebaut.
Genau, also wir haben uns überlegt bzw. geguckt und in der Region zumindest gibt es keine einzige Rösterei, die von Latinos oder von Leuten geführt wird aus einem Kaffeeland. Überhaupt, ne? Sind alle haben es gelernt, alle fanden das nett und haben es gemacht, aber keiner kommt auf ein Kaffeeland, überhaupt. Also es gibt einen in Erlangen, glaube ich, aber damals waren wir hier die Einzigen in der Region, sind wir, denke ich, immer noch die einzige Kolumbianer auf jeden Fall, die hier kolumbianischen Spezialitäten Kaffee rösten und vertreiben, ja.
Wenn ich in Kolumbien bin, ist das für mich immer ganz, ganz abgefahren, weil die Kaffeekultur auch eine andere ist. Also viele denken ja, dass man super viel Kaffee trinkt in Kolumbien. Ja, tut man, aber dieses Kaffeekultur, dass es Cafés gibt, das kommt ja, das kam so ein bisschen erst durch die USA, durch Starbucks, ja. Also was in Kolumbien nicht gibt, aber dann wurde so ein anderen Starbucks-Verschnitt-Kaffee gegründet in Kolumbien. Aber an sich kenne ich Kaffee in Kolumbien nur, dass man das so in La Olla macht, also genau. im Topf in, quasi.
Im Topf mit einer Socke, so Filter, so wie Filter, überkochter Kaffee. Also das ist tatsächlich so, früher hat man nur Filterkaffee getrunken in Kolumbien und zwar relativ dunkel geröstet und auch noch mit kochendem Wasser. Früher haben die Omas mit so einer Strumpfhose, so ein Stück Strumpfhose tatsächlich als Filter genommen und in kochendem Wasser reingetan. Oder mit einem Percolator, also wird das Wasser mehrmals durch den Kaffeesatz, den Kaffeepulver gefiltert. Und das hat man getrunken mit viel Zucker. Also es war richtig dünner Kaffee. Ich habe in Kolumbien damals gar keinen Kaffee getrunken.
Ja.
Ich war Tee- und Kakaotrinker. Kaffee habe ich angefangen in Deutschland zu trinken, tatsächlich, genau. Weil mir der Kaffee dort nicht geschmeckt hat. Aber tatsächlich kam diese Third Wave in Kolumbien an, im großen Teil durch Starbucks, ja, das Thema Espresso und Cappuccino und Latte gab es das früher bei uns überhaupt nicht. Und jetzt gibt es Juan Valdez, das ist so eine kolumbianische Marke. Und die haben das Thema angefangen und mittlerweile gibt es sehr viele kleine, feine Läden, mit sehr, 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 sehr guten Kaffees. Jetzt ist ein Kolumbianer Weltmeister Barista geworden auch noch. Also es kommt schon. Aber ja. Mit der neuen Generation. Früher, wie du sagtest, gab es nicht so einen richtig guten Kaffee. Ja.
Und uns wurde immer gesagt, dass der richtig gute Kaffee exportiert wird. Dass nur der schittige, übrig gebliebene Kaffee in Kolumbien bleibt und das ist der, den man dann da trinkt.
Das ist tatsächlich so. Die guten Kaffees, die wurden ja nach Europa exportiert und nach USA. Und in Kolumbien man hat damals auch sogar nur gemahlenen Kaffee kaufen können. Also es gab keine Kaffeebohnen, weil keiner eine Mühle hatte oder sowas. Hat keiner Wert drauf gelegt. Es war einfach nur, ja, gemahlenen Kaffee, wer weiß, was da drin war. Also Pasilla, Pasilla sind so quasi die Reste, die Bruchteile von den Bohnen, die übrig bleiben und wer weiß, was da noch drin war. Mhm. Aber tatsächlich, es war tatsächlich so. Schön, dass du das noch weißt.
Umso schöner. Ich glaube, jeder, der gerne Kaffee trinkt, weiß, guten Kaffee zu schätzen. Es gibt aber auch noch viele Leute, die gerne Kaffee trinken und die gar nicht wissen, was ihnen entgeht. Weil bis vor ein paar Jahren gehörte ich auch zu den Menschen, die einfach, naja, ich trinke halt Kaffee und irgendwie manchmal schmeckt er mir, manchmal irgendwie nicht. Und ich wusste aber auch nicht, woran das liegt. Und jetzt je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto wichtiger finde ich es, andere Menschen auch ins Boot zu holen und darüber aufzuklären, was das für einen Unterschied macht, woher man seinen Kaffee bezieht und ja, dass es unterschiedliche Verfahren gibt, wie der Kaffee geröstet wird oder gemischt wird. Und darüber können wir heute mehr erfahren, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ja, das ist ja unser Hauptthema hier bei Green Up Your Life. Und Markus, deswegen vorab an dich mal die Frage. Was läuft denn gerade beim Kaffeeanbau oder beim Kaffeeverkauf und Produktion so ein bisschen schief in der Masse?
Ich glaube, der letzte Halbsatz war wichtig, die Masse. Mhm. Ich glaube, heutzutage ist es ja schon so, Kaffee zählt ja auch, ist ganz klar die Nummer 1 Getränk in Deutschland, also Heißgetränk. Wahrscheinlich neben dem Bier, wenn man das mal Kaltgetränk nimmt, ist der Kaffee so das deutschen Liebling. Und da ist es halt eben wichtig, in der Masse verliert man tatsächlich an Qualität und das hat auch viel in der Produktion schon zu tun, aber natürlich auch schon im Einkauf direkt. Also die Bohnen werden meistens deutlich günstiger und auch eben in Massen gekauft. Da kann die Qualität gar nicht so wirklich hoch sein oder höher gehalten werden. Und dementsprechend ist es für uns natürlich auch bei Röstkaffee definitiv wichtig, dass wir einfach Bohnen kaufen, die qualitativ schon mal hochwertig sind und die wir dann auch wiederum einfach hochwertiger verarbeiten können, einfach mit einem auch durch Handröstverfahren, durch individuelles persönliches Rösten einfach die Qualität oben halten. Was aber jetzt faktisch schief läuft, ist tatsächlich das, dass wir einfach Kaffee als Massenprodukt gesehen haben in den letzten Jahren und da wollen wir, glaube ich, auch ansetzen, dass wir das eher wieder hin zum Genussmittel bringen wollen, denn Kaffee kann in Mengen auch konsumiert werden, aber es sollte halt hochqualitativ oder ein gut gebrühter und ein gut gerösteter Kaffee sein, denn das hat ja auch dann gesundheitliche Aspekte.
Mhm. Genau. Ich glaube, wo man gemerkt hat, dass die Deutschen auch weg von diesem Massenprodukt und Billigkaffee gehen, war das erste Mal, als Nespresso auf den Markt kam. Wenn man mal wirklich drüber spricht, dieser Kapselkaffee, der ist ja eigentlich ganz schön teuer. Also da zahlt man ja mindestens 30 Cent für eine Kapsel, um sich einen Kaffee rauszulassen zu Hause. Also man, da ist man nirgendwo irgendwie in einem Café oder so. Und wenn man das mal hochrechnet auf den Kilopreis, ist das total crazy. Also ich habe irgendwo mal gelesen, der das ausgerechnet hat, der meinte, dass der Deutsche eigentlich nicht bereit dazu ist, 20 Euro pro Kilogramm für einen Kaffee auszugeben, aber dafür lieber 70 Euro für einen Kapselkaffee ausgibt. Und das ist halt crazy. Aber da sieht man, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, weil dieser Kapselkaffee, der läuft ja deswegen so gut, weil er tatsächlich gut schmeckt, oder? Da ist doch auch guter Kaffee drin in so einem Kapselkaffee, oder täusche ich mich da?
Also pauschal kann man nicht sagen, ob die Kaffees gut sind oder nicht. Also sind grundsätzlich immer nur 5 bis 5,5 Gramm in so einer Kapsel, ne? Wie du sagtest. Also ein Kilo, je nach Sorte, kann auch bis um 100 Euro kosten. Mhm. Was irre ist, also ein Spezialitätencafé ist, kriegst du super mega geilen Kaffees für den Preis, die qualitativ hochwertig sind, die nachhaltig sind, die sozial verantwortlich sind und so weiter und so fort. Und machst auch keinen Müll mit so viel Plastikzeug und Alu und bla bla, das Ganze. Aber die machen einen guten Image-Job. Ne? Also es geht, denke ich, auch viel um ein bisschen Luxus, so ein Luxusgefühl. Ja. Vermitteln sie auch so mit der Werbung, auch mit Clooney. Und die müssen auch Clooney bezahlen, ne? Das ist auch nicht ohne. Ne?
Und der Deutsche ist bequem. Ne?
Und es ist, genau, und viele sagen, ich schmeiße die Kapsel rein und Kaffee kommt raus und fertig. Ne?
Es gibt ja auch dann diese Kapselhalter oder Kapselspender für zu Hause, die auch wirklich cool designt sind. Die sehen super aus, die sind genau in die Zielgruppe passend, dass das meistens Menschen einfach trotzdem auch trinken, die einfach zu Hause einen gewissen Designanspruch haben. Also man sieht es ja auch in den Stores, wo man diese Nespresso-Kapseln kaufen kann, dass da auf ein gewisses, auch eine tatsächliche Wertigkeit, eine gewisse auch irgendwie ein Image dran ist. Also was Designansprüche Ansprüche betrifft und dementsprechend ist das alles in eine Nische rein und die funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn man jetzt aber natürlich einfach mal rational an das Thema rangeht oder auch ein bisschen emotionaler, was wir wollen, dann macht es eher weniger Sinn, tatsächlich diese Kapseln zu kaufen.
Aber zumindest hat es die Leute dazu gebracht zu sagen, okay, ein guter Kaffee ist es mir wert. Und wenn man jetzt sagt, es gibt sogar noch besseren Kaffee ohne Müll und auch noch der sozialverträglich angebaut wurde, also fair angebaut wurde, der auch noch vielleicht sogar richtig bio ist, also organisch angebaut wurde, der einen körperlich auch noch richtig gut tut. Und dann spart man immer noch Geld, weil man nicht an die 100...
Welcome to our world. Ja,
dann ist das ja geil, weil man so Menschen halt dazu überreden kann, umzusteigen, ja, und weg von den Kapseln zu gehen, die ja bekanntlich, und das wissen ja mittlerweile alle, super viel Müll machen und eigentlich ein ganz schönes Problem darstellen.
Also wir haben in der Rösterei tatsächlich täglich kommen Leute, die genau sowas suchen, also einen hochqualitativen Kaffee. Das Thema Müll ist super wichtig für viele mittlerweile. Wir liefern auch viele Läden auch unverpackt, also mit Pfannbehälter. Und viele Kunden kommen mit Dosen oder mit Behälter zum Nachfüllen in der Rösterei direkt tatsächlich, weil die unbedingt das Thema Müll angehen wollen. Ne? Also Müllvermeidung, Abfallvermeidung. Und die Qualität spielt eine ganz große Rolle. Also viele fragen bei uns nicht mal nach dem Preis. Also die suchen wirklich, die wollen einfach die Geschichte dahinter wissen. Die wollen wissen, ob der Bauer, von dem wir den Kaffee besorgen, es gut geht. Und dass da keine Kinderarbeit zum Beispiel auch dahinter steckt und das ganze Thema transparent gezeigt wird. Also wir haben da, sogar die Rösterei ist offen, also jeder kann uns beim Rösten auch zuschauen, beim Abpacken. Also die ganze Kette wollen wir so transparent wie möglich auch für den Kunden zur Verfügung stellen. Wir können alle sehen, die Bauer kennen wir, die meisten können wir persönlich, kaufen wir direkt bei denen, wissen, dass es denen gut geht. Und das ist die Leute, das sind unsere Kunden auf jeden Fall Gold wert.
Ja, und das ist ja auch so interessant, weil es gibt ja so viele tolle Röstereien hier in der Umgebung, also wo ich kaufe ja auch nicht nur bei euch, sondern natürlich auch bei anderen Kollegen, aber also ich habe euch für dieses Interview angefragt, einfach weil ich Ivan so lange kenne. Ich weiß, dass er als Kolumbianer, also ich weiß, wenn wir uns unterhalten, dass er nach Kolumbien fliegt und wo er dann ist, so. Also ich weiß, dass er dann in die Kaffeezone geht, wo ich auch schon selbst war. Also ich weiß, wie das dort ausschaut. Ich weiß, dass du dich dort mit den Bauern unterhältst. Also ihr dokumentiert das ja auch. Also ihr macht ja auch Fotos und habt dann auch eine Geschichte zu den einzelnen Kaffeeplantagen und engagiert euch auch dafür, ne? Und theoretisch könntet ihr den Kaffee auch von großen Plantagen abnehmen, aber ihr sucht euch wirklich auch so kleine Mikrolottes. Microlots heißen die, ne? Sucht ihr euch aus und wie geht ihr das an? Also wie bezieht ihr euren Kaffee?
Du, am Anfang war eine wilde Suche. Also wir sind einfach los und haben einfach Plantagen besucht. Viele haben so kleine Proberoster. Da haben wir gleich einfach einen Kaffee direkt probiert, uns die Story angeschaut. So ging es am Anfang. Mittlerweile arbeiten wir zusammen mit dem kolumbianischen Kaffeeverband. Und so können wir die kleinen Bauern ermöglichen, ihren Kaffee zu exportieren. Weil das Problem bei vielen kleinen Bauern ist, die haben da kein Hebel. Ne? Also die sind ausgeliefert, weil die keine Connections haben, die haben auch kein Geld. Viele, die müssen an den Kooperativen verkaufen und die Kooperativen vermarkten dann den Kaffee. Dann. Und jetzt mit dieser Kooperation können wir, egal von welcher kleinen Plantage oder von welchem Lot, den Kaffee kaufen und über den Kaffeeverband kann man das ganze Thema Export nochmal regeln. Ja? Und so haben alle was davon. Ne? So hier in Deutschland können wir richtig, richtig geilen Kaffees nochmal anbieten. Der Bauer wird direkt von uns bezahlt, also losgelöst von dem Marktpreis, vom Fairtrade-Siegel, von irgendwelchen Siegeln. Und die können das auch weiterentwickeln. Ne? Also es ist ein Win-Win. Also die Plantagen werden immer besser, die Qualität von Kaffee wird immer besser, die haben ein besseres Leben. Und hier kann man richtig richtigen guten Kaffee trinken. Ne?
Habt ihr ein direktes Beispiel, wie ihr das Leben von einem Kaffeebauer verbessert habt, seitdem ihr von ihm bezieht?
Also wir haben ein Thema Impact Coffees genannt. Das ist ein ganz kleiner Bauer. Die ganze Ernte waren 300 Kilo insgesamt. Das haben wir komplett von ihnen jetzt gekauft, hier in Deutschland online und in der Rösterei verkauft. Und pro verkauften Kilo haben wir 2 Euro nochmal an ihn gespendet und den Kaffeeverband hat wieder 2 Euro nochmal draufgepackt. Und mit diesem Geld, das waren insgesamt mit ein paar Euro noch dazu, um die 1.000, ein bisschen mehr als 1.000 Euro, was hier in Deutschland nicht sehr viel Geld ist, aber in Kolumbien,
das Dreifache.
Auf dem Land, es ist ein Vermögen.
Ja.
Da haben wir für ihn eine Überdachung für seine Terrasse gemacht, wo der Kaffee trocknet. Also weil viele Kaffees werden noch sonnengetrocknet.
Ja.
Und das bedarf schon 3-4 Wochen oder sogar länger, je nach Wetter. Wenn es regnet, ist dann futsch alles. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Und wenn der Boden nass ist, dann kann schimmeln. Mhm. Ja, und das ist immer, die müssen das wenden, sogar stündlich, über Wochen. Und mit dieser Terrasse, das hat so ein über ein Netz, also es hat eine Belüftung von unten und eine Überdachung. Also da kann er seine Kaffees schneller und besser trocknen. Und das haben wir ihn gesponsert. Das ist aber, wie gesagt, es ist am Ende ist ein Win-Win. Ne? Der kann besser leben. Ja, weniger hart arbeiten auch noch dazu. Die Qualität von Kaffee wird immer besser auch. Und alle unsere Kunden haben das gesponsert letzten Endes. Alle, die diesen Kaffee gekauft haben, haben dazu beigetragen, dass der Juan Montoya heißt da, dass ihm besser geht.
Ja, cool.
Tatsächlich.
Der letzte Impact Coffee, den wir jetzt noch hatten, war Maria Rosa. Und da haben wir zum Beispiel auch jetzt keine Überdachung zum Trocknen mit ihr sozusagen oder bei ihr geholfen, sondern für einen biologischen Dünge, also für ein Düngemittel, um halt biologisch auch wirklich den Kaffee anzubauen und zu düngen, anstatt eben mit Pestiziden zu bekämpfen.
Ja, Kaffee wird ja, und das kann man ja auch mal so ein bisschen vom Ablauf her erklären, wird ja tatsächlich handverlesen. Also der wird ja richtig mit der Hand geerntet, da helfen keine Maschinen, weil das ist alles auf unebenem Boden, das ist ein Hang, da muss man echt so ein bisschen klettern, man hat dann irgendwie wie so einen Sack quasi oder einen Korb und da wird alles reingeschmissen. Und auch wirklich nur die schönen roten Kirschen werden geerntet. Ivan, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber so eine Kaffeepflanze, die wirft ja je nach Kaffeesorte, also es gibt ja Robusta und Arabica, bringt die nur 7 Jahre Ertrag, kann das sein? Oder wie war das nochmal? Erklär das nochmal.
Nee, kein Thema. Das Thema, die ganze Kette, die ist ewig lang, also bei alle Lebensmitteln, ne? Kein Konsumenten ist das richtig bewusst, alles, was dahinter steckt an Arbeit, an eine Tomate oder weißt du, an eine Karotte oder sowas. Und mein Kaffee ist genau das Gleiche. So eine Pflanze ist so wie ein Baby, also es sind 9 Monate in der Baumschule und dann wird sie angepflanzt und erst beim zweiten oder dritten Jahr fängt sie an zu produzieren, Kaffee zu produzieren. Also diese ganze Zeit musst du auf die Pflanze aufpassen, ne? Also gießen, pflegen, rumherum alles sauber halten, auf Schädlingen aufpassen und so weiter und so fort. Und die Pflanze, wie du sagtest, je nach Varietät, je nach Anbauhöhe und so weiter, die kann bis zu 20 Jahre Kaffee produzieren. Ne? Also der Ertrag wird immer geringer.
Besser.
Natürlich.
Ach, geringer,
ne?
Sogar.
Geringer, je älter die Bäume sind. Manche Plantagen renovieren die ganze Sträucher schon nach 10 Jahren, also renovieren nicht, ersetzen sie. Weil der Ertrag tatsächlich weniger wird bei älteren Pflanzen, wie bei uns Menschen auch. und ersetzen die durch neue. Also es ist immer eine Baumschule angeschlossen, wo immer neue Bäumchen kommen. Aber der Prozess ist lang. Also bis, wenn du dir vorstellst, wenn wir heute anfangen würden, mit Kaffee überhaupt anzupflanzen und zur ersten Tasse Kaffee konnte man erst in 4-5 Jahren trinken. Und es ist auch unheimlich wetterabhängig. Ja, so jetzt mit der ganzen Klimakrise, also mit dem Klimawandel, ist das ein Risikothema, eine Kaffeeplantage zu betreiben, weil wenn zu viel regnet, ist es schlecht, wenn kein Regen da ist, ist es auch schlecht. Und danach, dann fängt das ganze Prozess mit der Ernte, wie du sagtest, das ist unsere Kaffees sind alle Hochlandcafés, das heißt, die wachsen schon ab 1300 bis 2200 Meter oder ein bisschen höher am Hang, also oft. Da müssen sich viele, so wie beim Klettern, ne? Also ein bisschen sichern auch noch, weil sonst rutschen, wenn es geregnet hat, das ist sehr, sehr rutschig. Und die tragen schon einen Eimer mit 10, 15, 20 Kilo Kirschen, Kaffeekirschen nennt man das, und sind den ganzen Tag draußen und ernten Kaffee tatsächlich mit der Hand. Ja. Also das heißt, in Kolumbien gibt es ja die Hauptsaison im November, Oktober, November, je nach Wetter nochmal. Manchmal früher, manchmal ein bisschen später. Und die Mitaka heißt es, dann ist die zweite Runde, das wird immer März, April stattfinden. Die nehmen dann die Kirschen, die noch nicht reif waren im November, nehmen sie dann mit in die Ernte. Und der Rest des Jahres, sagen wir so von März, April bis wieder November, geht es darum, die Plantage zu pflegen, ne? Zu warten. Also die Bäume auf Höhe, die Sträucher sind maximal 2,5 Meter hoch, weil sonst kann man die nicht mehr ernten.
Genau.
Die Kolumbianer sind klein.
Ja.
In Deutschland konnte man es ein bisschen länger wachsen lassen. Und rumherum muss alles sauber sein, sonst wird es zu feucht und dann ist es schlecht für die Wurzeln, muss man düngen und so weiter und so fort. Und da arbeiten die Bauern den Rest des Jahres darum, die Plantagen, ein Strauch nach dem anderen gepflegt, wie eine einzige Pflanze tatsächlich.
Ja.
Und danach, also Kaffee wird geerntet, danach wird gewaschen, getrocknet, dann kommt eine Trilladora, weiß ich gar nicht, wie das heißt, auf den Namen auf Deutsch ist, aber da wird quasi das Häutchen noch
entfernt, also entfernt, das Fruchtfleisch,
genau.
Ne?
Genau. Mhm. Und danach…
Und das wird auch häufig per Hand gemacht, ne?
Genau, in den Kleinen wird es per Hand gemacht.
Genau.
In Kolumbien gibt es fast ausschließlich gewaschene Kaffees, also wird viel Wasser verbraucht. Ja. Manche Plantagen benutzen dieses Wasser wieder für Stromgenerierung, also die ein bisschen Ressourcen haben, können das machen. Und wird es gewaschen, getrocknet und dann wird es geröstet. Manche können das rösten, wird gekappt, wird probiert und dann kommen schon die Käufer, sagen wir so, die Interessenten, dann nochmal ins Spiel. Aber danach wird es ganz normal in Säcken. In Kolumbien gibt es 70 Kilo Säcke. In anderen Ländern gibt es 50 oder 60 Kilo. Das sind sau schwer. Spezialitäten-Cafés werden in 35 Kilos oder in 15 Kilo Vakuum verpackt per Flugzeug geliefert. Manche.
Wow.
Ja. Weil es super frisch sein muss, also für Wettbewerb und so weiter. Und und dann kommt der Kaffee erstmal hier an, wird verzollt. Muss man auch natürlich Steuer zahlen.
Kaffeesteuer, ne?
Kaffeesteuer kommt nach dem Rösten auch noch on top, ja.
Ja.
2,19 € muss man immer zahlen. Und man kann auch den guten Kaffee auch beim Rösten natürlich kaputt rösten, also dunkel rösten oder einfach schlecht rösten. Und danach kann man es auch wieder beim Extrahieren auch wieder falsch extrahieren. Also die Kette ist ewig, bis man eine Tasse Kaffee trinken kann, ist die Kette ewig lang.
Ja, und das mit der Kaffeesteuer finde ich sehr interessant, denn das wissen ja viele auch nicht. Also ich habe früher auch immer nur Kaffee gemahlen gekauft als Pulver und einfach so im Supermarkt, aber in vielen Supermärkten, den Kaffee, den man kauft, das ist gar nicht reiner Kaffee. Was steckt denn in so einem Kaffee manchmal drinnen? Also da war ich ganz geschockt. Das habe ich tatsächlich erst in Kolumbien bei so einer Kaffeeplantagentour erfahren, die dann einfach mal erzählt haben, dass der Kaffee, der bei uns manchmal ankommt, wenn man nicht die reinen Bohnen kauft, gar nicht so rein ist.
Also interessant nochmal zum Thema vorher, was ich Kaffeesteuer fand ich eben, das wollte ich tatsächlich nochmal mit ansprechen, weil das ist ein mega wichtiges Argument auch bei sau vielen Kunden, die zu uns kommen und dann doch mal die Augen auch aufreißen, wenn sie vielleicht den Preis im ersten Moment sehen. Weil viele von denen sagen dann, hey, wie kommt der Preis zustande? Ich gehe doch in den Supermarkt und da will ich jetzt ja gar keine Namen oder Marke nennen. Aber eben die dann das Pfund Kaffee oder das Kilo Kaffee vielleicht so, also das Pfund für 3,99 vielleicht mal oder das Kilo Kaffee für 7,99 verkaufen. Und jetzt muss man da eben ja nochmal kurz drauf eingehen, dass wenn, und das ist völlig egal, welche Marke, also eine der großen, die jeder bestimmt von uns kennt, versus Röstkaffee, wir zahlen alle den gleichen Preis. Also da kommt Rohkaffee in den Röster rein und alles, was dann nach unten in die Charge fällt, was fertig geröstet ist, bezahlt 2,19 € tatsächlich faktisch Kaffeesteuer aktuell bis dato.
Pro Kilo.
Das muss ja auch mal beachtet werden. Und dann kommt ja noch Marketing, Kommunikation, Produktion. Dann soll ja der Bauer bezahlt werden. Also im Grunde weiß man ja, was dann hängen bleibt. Und wenn ich das dann immer erzähle, dann gehen die Augen meistens auf bei den Kunden und dann sehen sie, oh, vielleicht habe ich da bis dato doch nicht so richtig zu der richtigen Packung gegriffen.
Wie können diese großen Firmen dann überhaupt noch Geld damit verdienen, wenn die ja auch diese Kaffeesteuer zahlen müssen, aber für das Pfund eben 3,99 € verlangen?
Es gibt natürlich auch Industrieplantagen. Also das sind meistens im Flachland. Wie du vorher sagtest, also am Hang kann man da schlecht mit einer Maschine ernten. Das sind Plantagen, die im Flachland liegen und da kann man mit der Maschine, das wird alles mitgenommen, Grün, Gelb, Rot, Blätter, Fischer, Holz, alles Mögliche. Danach wird es mit Kameras aussortiert, gewaschen und so weiter und so fort. Und geht schnell, das sind größere Roster, das sind meistens Heißluftroster, nicht Trommelroster wie unseren. Und das Ding wird in 2 Minuten, 3 Minuten geröstet bei 400 Grad und raus. Ja? Und dann wird es teilweise auch gemahlen, Vakuum verpackt und da wird Mehrwert auf die Masse. Ne? Es ist wirklich viel Kaffee, was in Deutschland konsumiert wird. Ne? Also wenn alle nur Trommelrostern hätten wie wir, ich denke, da kommen wir nicht hinterher, ne? Bei der hohen Nachfrage. Aber ja, das sind Kaffees, die dann, wie gesagt, in großen Massen hergestellt werden. 45% der gesamten Kaffeemarkt wird von 5 großen Konzernen dominiert. Ja, also die besitzen teilweise selber Plantagen und die ganze Kette gehört denen. Also insofern, die haben einen anderen Hebel. Da reden wir auch von Kilo, von Marktpreisen, nicht von Plantagenpreisen. Also der Marktpreis, der schwankt, aber der kann unter 1 Euro sein, 1 Kilo, ne, Rohkaffee. Wir kaufen Kaffees teilweise bis um 14, 15, 16 Euro ein Kilo roh vor Ort in Kolumbien.
Ja.
Wenn du das vergleichst, das sind zwei verschiedene Welten. Also das sind definitiv nicht vergleichbar und wir haben da keine Siegel. Die verkaufen diese Kaffees auch mit Bio-Siegel, mit Fairtrade-Siegel, mit allem Möglichen, mit Verpackung, mit der Supermarktmarge auch noch on top, 2,19 Euro Kaffeesteuer. Und verkaufen das Ding noch für 8 Euro ein Kilo. Da denkst du, wow, also was ist da drin? Keine Ahnung.
Ja.
Aber in Kolumbien gibt es tatsächlich, also in alle Länder gibt es Pasilla.
Ja.
Das sind die Reste, also das sind die Bohnenbruchteile letzten Endes, die man wirklich schwer rosten kann. Und das ist viel, weil es produziert in so einer Plantage, da wird richtig, richtig tonnenweise von solchen Produkten nochmal Reste. Die meistens gemahlen werden und Vakuum verpackt und dann entsprechend natürlich für sehr wenig Geld verkauft werden. Ja.
Und es gibt noch einen Trick, der von der Verbraucherzentrale entdeckt wurde. Und zwar gerade beim gemahlenen Kaffee packen die häufig noch irgendwie, steht auf der Packung, muss man mal drauf achten, irgendwas sowas wie karamellig oder irgendwas und dann kommt häufig noch so richtig Glukosesirup oder Zucker irgendwie noch mit in die Verpackung rein. Also die mischen das und das hat nämlich den Vorteil, dass man noch Kaffeesteuer dann spart, ne? weil dann de facto weniger Kaffee drin ist und vielen schmeckt es ja auch, wenn dann so ein bisschen Süße irgendwie drin ist. Also gibt es halt natürlich auch, aber das ist auch ein Weg zu tricksen bei gemahlenem Kaffee, dass da eben gar nicht so viel Kaffee drin steckt.
Ja, es gab früher also die italienische Espresso-Kultur hier. Also vor Jahren, bevor diese neue Welle kam mit Spezialitätenkaffees, wo die Kaffees sehr dunkel geröstet wurden. Und entsprechend sogar beim Second Crack, wo die Öle austreten und da glänzen die Bohnen. Mhm. Ja. Das Thema mit Zucker zum Beispiel schafft dazu glänzende Bohnen. Viele finden das schön, ja, obwohl das ist absolut schlecht. Ja.
Also du meinst, wenn die dunklen Bohnen schon glänzen, dann wurde der Kaffee quasi kaputt geröstet, weil er dann zu dunkel ist.
Ja, ja. Genau. Das ist fast Kohle, da treten die Öle raus, das wird ranzig auch noch, das verdreckt die ganze Kaffeemühle, die Kaffeemaschine innen drin, diese Öle, die kriegst du auch nicht so mit den Lappen einfach schnell weg. Mhm. Und das schmeckt einfach scheußlich. Kaffee, die nicht, sagen wir so, einen komplexen Aroma- und Geschmacksprofil haben, die muss man einfach dunkel rösten. Da schmecken die einfach nach geröstet.
Okay. Was. Okay. Ja. Man versteckt bei schlechten Kaffee, indem man es dunkel röstet, dass es ein schlechter Kaffee ist.
Genau. Schmeckt einfach geröstet. Fertig. Da kannst du alles reinschmeißen, das wird nach gerösteter Kaffee schmecken. Null Komplexität, null Aromen, null Nuancen. Also eigentlich gar nicht so schön. Aber wie gesagt, das ist praktisch. Da kannst du viel, viel rösten und sehr günstigen Kaffee auch da reinschmeißen. Ja.
Was empfiehlst du jemandem, der das jetzt gerade hört und sich denkt, shit, ich habe die ganze Zeit nur stinknormalen Kaffee getrunken und ich bin jetzt neugierig, ich möchte in die Welt des Kaffees eintreten. Wie steige ich ein, um guten Kaffee kennenzulernen?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, egal wo man sitzt, eine lokale Kaffeerösterei, eine lokale kleine Kaffeerösterei zu besuchen und sich einfach beraten lassen. Die meisten, und da kenne viele auch so, hier in der Region zumindest sind alle Röstereien relativ offen. Also da kann man wirklich reingucken, was die machen, welche Kaffees die haben. Man kann sich beraten lassen.
Und dann taucht man ein in die Welt des Kaffees. Und ich kann mal erklären, wie das für mich damals war, dass Kaffees unterschiedlich schmecken. Also dann gibt es auf einmal Beschreibungen bei den Kaffeeröstereien, sowas wie nussig, schokoladig oder karamellig, nach Blaubeere oder Brombeere. Also das ist ja wie beim Weintasting. Also da gibt es ja unterschiedliche Formen. Wie kommt das überhaupt zustande? Also liegt das allein an der Bohne oder auch am Verfahren?
Das hat definitiv beides, also wieder beides. Die Grundpflanze natürlich auch, ist wie bei jeder Pflanze auch, entwickelt einfach natürliche Geschmacksnuancen oder Geschmacksaromen. So steht es bei uns auch auf den Packungen. Also wir haben auch viele Kunden, die dann so fragen, hey, ich kann den ja nicht nehmen, ich habe ja eine Nussallergie.
Ja.
Nee, dem ist nicht so. Also wir haben 100% reines Kaffeeprodukt. Also da sind jetzt auch keine Glucose oder sonstige Geschichten dazu gemischt, dass der besser schmeckt, sondern wir haben immer 100%, zumindest bei uns, bekommst du nur Bohnen, die einfach Kaffeebohnen sind. Und die entwickeln halt natürliche Geschmacksaromen. Deswegen schreiben wir das mit dazu, damit man sich so ein bisschen den Anhalt haben kann. Weil es gibt einfach diese grobe Trennung. Wir haben immer eigentlich diese fruchtigeren, spritzigeren, vielleicht auch ein bisschen so bärigeren Kaffees.
So säuerlicher ist
genau.
Es dann.
Mhm. Ja, wir verwenden ungern Säure, weil viele Kunden tatsächlich, oder das Wort Säure, weil viele Kunden auch tatsächlich sagen, ich mag bitte nicht diesen säurehaltigen
alles
Abgang.
Ja.
Deswegen sagen wir immer gerne so ein bisschen fruchtig, spritzig. Das hat einfach den Grund, dass man Säure ja eigentlich ungern mit einem Getränk verbindet.
Und gerade mit einem Kaffee, ne? So,
genau.
Das ist,
ja. Aber im Endeffekt tatsächlich rein menschlich ist es der erste Effekt, wenn man trotzdem so einen doch auch fruchtigen Kaffee trinkt, dass man sagt, oh, so sauer bin ich den aber nicht gewohnt. Und tatsächlich ist es auch dem einen oder anderen Kunden oder beziehungsweise jetzt Barista bei uns auch schon passiert, dass mal Kunden kommen und sagen, der Kaffee ist schlecht. Ist er nicht, der soll so. Und dementsprechend, das ist eigentlich halt nur diese natürliche Geschmacksnuance. Mhm. Und dann haben wir natürlich diese schokoladig nussigeren Sorten, die sind jetzt auch zum Beispiel bei unserem aktuellen so Christmas Roast natürlich super. Das sind dann weihnachtlich, das ist so ein bisschen halt einfach, würde ich sagen, auch tatsächlich viele Kunden fragen direkt danach, die wollen so einen kräftigen, schönen schokoladige Röstung.
Bin ich auch dabei.
Genau.
Den kaufe ich auch mal. Der geht auch besser als der Säure. Und der säurehaltige, das ist eher für so Profis, die schon länger dabei sind. Also wem schmeckt denn dieses säurehaltige?
Gefühlt irgendwie ja. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es viel daran liegt, an der Extraktion und an der Verwendung. Ich sag mal so, viele trinken ja doch auch gerne einen Cappuccino, also auch mal mit Milch gemischt. Mhm. Und für uns Spezialitätenröster ist es oftmals dann das Ding, dass wir sagen, hey, wir wollen ja eigentlich wirklich den rohen Kaffeegeschmack. Und da sind wir halt beim Filterkaffee. Und beim Filterkaffee, da kommt es dann auch nochmal halt auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge an. Also wie ist der Mahlgrad von Kaffee? Also da steigen wir ganz tief dann auch in die Extraktionsphilosophie ein. Also da kann man sich dann auch nochmal, da kommen wir in eine extra Folge nochmal. Und dementsprechend, da gibt es dann auch so viel drüber zu erzählen, was man dann richtig und falsch machen kann. Und da versuchen wir natürlich dann auch immer jedem, der fragt, irgendwie so zumindest mal ein Grundrezept anzubieten. Aber gerade beim Filterkaffee kriegt man halt 100% dann das Endprodukt in die Tasse und hat halt keinen verfälschten Geschmack auch noch mit Milch, weil die Milch ja auch dann wiederum, wie viel Prozent Fett hat die, nämlich eine Hafermilch, die schmeckt ja dann auch tatsächlich nochmal deutlich intensiver nach Hafer als jetzt eine Kuhmilch. Und dementsprechend, es gibt immer dieses Ding, was den Geschmack nochmal unterstützt oder verändert. Und dementsprechend wird viel bei den Specialty-Coffee-Spezialisten, sage ich jetzt mal, viel Filterkaffee getrunken, weil ich da wirklich dann alles rausschmecken kann. Und es gibt ja auch dieses Aromarad beim Kaffee. Wir haben ja tatsächlich, glaube ich, ich korrigiere mich auch bitte, wenn ich lüge, aber wir haben über 800 Sensorik-Geschmäcker, also tatsächlich fast, glaube ich, mehr als bei Wein. Also Kaffee hat ein Produkt, was unglaublich viel Vielfalt bietet. Und ja, das versuchen wir dann, und da zurück zur Eingangsfrage, das Röstprofil ist einfach, wenn man das kurz und knapp mal vergleicht, die Industrie röstet ungefähr bei 400 Grad halt auf 3 Minuten und wir zum Beispiel versuchen halt immer einen schonenden Röstgang, dass die ganze Bohne auch gleichmäßig durchgeröstet ist, immer auf so 11 bis 13 Minuten, würde ich sagen, das ist so der Schnitt, halt bei 200 Grad in etwa. Und dementsprechend, das ist ein Riesenunterschied und dann landet auch ein ganz anderes Produkt in der Tonne dann zum Entgasen.
Wir haben jetzt schon den ganzen Kaffeeprozess so ein bisschen betrachtet, also haben drüber gesprochen, dass man natürlich auch kleinere Bauern unterstützt, wenn man seinen Kaffee bei einer richtigen Rösterei kauft, weil die dann einen ganz anderen Zugang haben, direkt kaufen können, da mehr beim Bauern landet, man mehr darauf achten kann, wie die Arbeitsbedingungen sind, dann im besten Fall wie bei eurem Projekt dann vielleicht sogar sowas zurückfließt, dass die dann auch auf organische und biologischen Anbau dann umsteigen können, wodurch der Kaffee dann noch besser wird. Also all das ist ja super für die Umwelt, das ist ja super nachhaltig, auch für die Menschen. Und vorhin, Ivan, hast du etwas angesprochen, was mich natürlich auch sehr beschäftigt, ist ja der Klimawandel. Man liest immer wieder, dass der Klimawandel dazu führen könnte, dass es mit dem Kaffee eng wird, also mit der Kaffeeproduktion, weil Kaffee ist ja doch eine empfindliche Pflanze.
Also das ist tatsächlich aktuell eine unserer größten Sorgen. Du hast wahrscheinlich aus den Medien gehört, vor 3-4 Monaten gab es so eine in Brasilien großflächige Frost, was ungewöhnlich war, was noch nie passiert ist. und die Ernte in großen Teils kaputt gegangen ist. Mhm. Ja, das hat natürlich zu einer über 30% Preiserhöhung nochmal geführt. Addiert sich zu dem ganzen Thema Transport, Chaos, was jetzt auch entsteht mit Materialknappheit und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr, sehr relevant, das Thema Klimawandel, auf jeden Fall für Kaffee. Also kann sein tatsächlich, dass es knapp wird irgendwann mal. Ne? Also wenn das öfters vorkommt, dass ganze Ernten kaputt gehen, dann haben wir tatsächlich einfach keinen Kaffee da. Mhm. Das ist wirklich so.
Für viele zur Erklärung, also in den Regionen, wo Kaffee angebaut wird, das ist ja sehr äquatornah. Das heißt, dort gibt es keine Jahreszeiten, wie wir das zum Beispiel aus Deutschland kennen. Es ist eigentlich immer grundsätzlich immer die gleiche Temperatur. Es unterscheidet sich eigentlich nur durch Regenzeiten. Also das sind quasi die Stationen, die Las Estaciones oder die Jahreszeiten eben in diesen Ländern um den Äquator herum. Und was auch viele nicht wissen, dass die Temperaturen, also welche Temperaturen in der jeweiligen Region herrschen, ganz stark davon abhängen, wie hoch etwas gelegen ist. Und deswegen liegen Kaffeeplantagen immer in so einem mittleren Bereich. Du hattest es ja gesagt. Also
wir haben so ab 400, 500 Meter, also meistens robuster Plantagen, also robuster Pflanzen. Halt bis zum, also unsere höchstgelegene Plantage liegt bei 2200 Meter Höhe. Also genau. Es geht ein bisschen höher auch.
Und oben wachsen dann besser diese Arabica-Pflanzen. Und genau. Arabica-Pflanzen sind ja vom Geschmack her, sind ja ein bisschen milder und robuster, sind so ein bisschen kräftiger, oder?
Genau, richtig.
Das haben wir schon mal geklärt. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass sich das ja dann verschiebt. Das heißt, je höher gelegen etwas ist, desto kälter wird es. Also je höher man den Berg hochkommt. Wir sagen zum Beispiel in Kolumbien auch, Tierra Fría und Tierra Caliente. Genau. Tierra Caliente ist für uns warmes Land. Das ist, wenn man weiter unten ist. Mhm. Also je mehr man sich den Meeresspiegel angleicht, wird es richtig heiß und warm. Und je höher man kommt, kann es richtig frisch sein. Also zum Beispiel in Kolumbien, die Hauptstadt Bogotá, das sind so durchschnittlich so 18 Grad Temperatur. Ne? Tagsüber kann es dann schon mal 25 Grad werden und nachts gehen die Temperaturen dann schon so auf 15, 10 Grad manchmal sogar
auf
runter.
Auf 0 manchmal, ja.
Mhm. Genau. Und einfach nur so zur Erklärung. Und mit dem Klimawandel ist es natürlich so, dass das beeinflusst halt diese ganze Thematik. Und wenn man sich zum Beispiel einen Hang ausgesucht hat, also auf einer bestimmten Höhe, man hat dort seine Kaffeeplantage, aber der Klimawandel verändert das Klima, das macht ja irgendwas damit. Dann müsste man ja eigentlich mit den Kaffeeplantagen irgendwo anders wegziehen, um an anderen Kaffee anzubauen, oder nicht?
Ja, es war früher war auf jeden Fall planbarer, das ganze Thema mit der Ernte, weil man wusste, also in welchen Monaten es regnet, in welchen Monaten es gibt Sonne. Es ist schön, diese ganzen Begriffe von dir nochmal zu hören, Tierra Caliente und Tierra Fría. Ja. Das ist schon mal lustig. Aber es ist tatsächlich, war früher organisierter, jetzt weiß man nicht. Jetzt ist, deswegen habe ich früher erwähnt, also die Ernte ist Oktober oder November oder Dezember. Also man weiß ja nicht, wie viel Regen oder wie viel Sonne dann nochmal in diesen Monaten nochmal anfällt und ob die Ernte zu diesem Zeitpunkt stattfinden kann. Wenn es viel regnet und wenig Sonne, da reifen die Kirschen langsamer. Oben, wie du sagtest, kann auch schnell sehr kalt werden, zu kalt, und da frieren die Pflanzen und sterben. In Nariño zum Beispiel, da haben wir eine Plantage bei 2200 Meter Höhe. Da ist tagsüber, wie du sagtest, relativ kalt, sagen wir 15 Grad, aber sonnig. Ne? Und abends kommt aus dem Tal die ganze Hitze hoch. Ne?
Ah.
Und diese Bohnen, die reifen sehr langsam, aber sind sehr, sehr, sehr schön vom Geschmack, sind sehr komplex auch, weil die reifen anders als andere. Ne? Also die sind nicht in die Sonne, in warmem Wetter, sondern es ist kalt. Und die reifen tatsächlich den ganzen Tag. Abends auch mit der Hitze, ne? mit der Wärme, die hochgeht, und tagsüber mit Sonnenlicht. Aber wie du sagtest, es ist mittlerweile kälter geworden, 2-3 Grad kälter geworden, abends teilweise auch 0 Grad oder 2-3 Grad, das ist sehr, sehr kalt für eine Kaffeepflanze.
Wie bereiten sich Kaffeebauern darauf vor? Also du hast ja schon gesagt, das macht euch Sorgen, aber wie muss es dann so ein Kaffeebauer gehen mit seiner Plantage? Pflanzt da schon mal vorsorglich andere Pflanzen an, die vielleicht für höhere oder tiefere Gefilde normalerweise gemacht sind? Oder was machen die?
Ja, du kennst dich aus. Es hilft auch das Thema Biodiversität auch nochmal dazu, auch Kontrolle von Schädlingen auch und so weiter. Die machen zum Beispiel eine Plantage von dem Kaffeekauf und die haben eine Macadamia-Plantage jetzt angelegt. Mhm. Also es gibt Macadamia-Nüsse, die in Europa verkauft werden, auch mittlerweile, weil die super lecker sind.
Mhm.
Also Obst wird immer weniger. Früher hat man auch viele Bananenbäume als Schattenbäume zum Beispiel angepflanzt, aber die Nachfrage ist nicht so hoch und dann gehen die Bananen kaputt und dann verursacht noch mehr Tiere und Schädlinge und so weiter. Deswegen machen sie es nicht mehr. aber die versuchen auch andere Pflanzen als Schutz auch mit einzupflanzen, ne? Also als Deckung so vor kalte Winde und zu viel Sonne, weil es kann auch zu heiß werden, ja. Da verbrennen auch die Pflanzen. Und nur so können sie sich helfen, aber die sind wirklich einen großen Teil ausgeliefert, ne? Also wie wir alle, also wenn das Wetter, wir sind ausgeliefert, also wenn es schneit, dann schneit es halt. Ne? Mhm.
Okay, cool. Das war auf jeden Fall mega viel Input schon mal. Also ich habe, obwohl ich mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt habe, deswegen mit meinem gefährlichen Halbwissen, habe ich jetzt ein bisschen gefährlicheres Mehrwissen. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns diese Welt des Kaffees ein bisschen näher gebracht habt. Wenn man jetzt keine Kaffeerösterei zur Hand hat und man möchte trotzdem irgendwie im Supermarkt sich da was holen, worauf kann man denn achten, wenn man Kaffee kauft? Auf bestimmte Siegel? Was bedeuten diese Siegel?
Ja, also man kann definitiv was machen. Also im Grunde hat Ivan auch die Frage ja schon selber beantwortet, am besten zur lokalen kleinen Rösterei gehen und nicht Industriekaffee kaufen. Das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne, glaube ich. Weil eine Marktveränderung passiert immer nur dann, wenn auch die Konsumenten sich verändern. Und was kann ich jetzt trotzdem tun? Ich kann auf bestimmte Siegel natürlich achten, aber da ist trotzdem Vorsicht geboten. Also es gibt ja diese typischen 2, 3, 4, 5 Siegel, die wir so alle kennen, ob das jetzt in der Fischindustrie ist oder jetzt eben auch bei uns im Kaffee. Da gibt es ja diese Bio- oder Fairtrade-Siegel. So ein Siegel bedeutet nie, dass ich den Kaffee jetzt bedenkenlos grundsätzlich kaufen kann, weil da alles super läuft und alles perfekt ist und ich dementsprechend geschützt bin und auch einen toll qualitativen Kaffee kaufe. Bio und Fairtrade haben einen super guten Ansatz. Also Bio-Siegel bedeutet ja immer, es ist einfach nochmal eine Zusatzschalte in dem ganzen Ablauf, in dieser ganzen Produktionskette geschalten, die einfach darauf achten, ob ein Kaffee nachhaltig und vor allem auch umweltbewusst angebaut wurde. Ein Fairtrade-Siegel besagt eigentlich dann auch wiederum nur, dass ein grundsätzliches Mindestpreis-Pricing auf dem Markt besteht, also dass der Bauer grundsätzlich mal einen Mindestpreis für das Kilo Kaffee bekommt.
Also nicht komplett abgezogen wird, ein bisschen abgezogen wird vielleicht.
Genau, wenn man das jetzt mal so ein bisschen pessimistisch ausdrücken möchte, richtig. Aber im Grunde geht es halt darum, zum Beispiel, um das nochmal zu vergleichen, wir traden ja direct, das heißt, wir machen nicht Fairtrade, sondern wir machen wirklich nochmal einen Schritt weiter. Wir machen ja diesen Direct Trade, wir kaufen direkt vom Bauern und können somit eigene Preise verhandeln und die liegen wirklich meist, und das ist jetzt auch gar kein Marketing-Ding, sondern die liegen einfach deutlich höher, als es zum Beispiel so ein Fairtrade-Siegel bisher halt geschafft hat, weil nun mal der Markt viel größer ist, weil diese Siegel alle wiederum halt auf dem Markt auch irgendwie dann ja von bestimmten Firmen halt wieder zertifiziert werden müssen und etc.
Das kostet ja auch wieder Geld, was genau. Ja wieder von der Marge abgeht für den Bauern.
Witzig, auch viele Kunden fragen uns ja auch direkt, habt ihr Bio-Kaffee?
Ja.
Ja, haben wir. Wir dürfen nun damit nicht werben, weil also auf den Säcken, wenn man in unser Rohkaffee-Lager schaut, sind viele Säcke auch mit diesem Bio-Siegel versehen. Die sind biozertifizierte Kaffees vor Ort, nur wir bezahlen halt tatsächlich mit der Firma Röstkaffee bis dato einfach noch nicht diesen Betrag X im Monat, damit wir sagen können, hey, wir sind biozertifiziert und können euch Bio-Kaffee anbieten. Das ist für uns einfach bis dato noch nicht wirklich lohnenswert, oder wir haben uns das halt einfach gesagt, nee, das ist nicht unsere Kommunikation auch bis dato, und dementsprechend ist das ein guter Ansatz und ein Konsument da draußen darf sich auch gerne danach halten, denn wenn ich jetzt einen Kaffee vergleiche, wo keine Siegel drauf sind, heißt aber wiederum im Umkehrschluss nicht, dass der schlechter sein muss, aber im Grunde, es sagt mir als Konsument zumindest schon mal, hey, ich bin auf einem ganz guten Weg, ich habe da was gemacht, was zumindest schon mal mit vielleicht im Vier-Augen-Prinzip funktioniert und nicht nur im Zwei-Augen-Prinzip, und dementsprechend kann man auf diese Siegel schon achten, aber es gibt schon auch echt andere Dinge, die man noch besser machen kann.
Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal Augen öffnen, dass man nicht blind auf Siegel schaut, gilt wahrscheinlich auch für andere Branchen, also nicht nur für Kaffee, sondern im besten Fall sich einen Dealer besorgt, der den Kaffee
richtig
direkt,
wo man den guten Stoff bekommt.
Wo man den richtig guten Stoff besorgt. Okay, cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Also super viel mitgenommen, ganz viel gelernt zum Thema Kaffee. Und ja, hoffe, dass ganz viele dadurch auch die Liebe zum Kaffee neu entdecken und auch schmecken dürfen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung. War ganz cool, hier zu sein.
Dankeschön.
Green Up Your Life. Marie weiß wie. Gewinner des BLM-Hörfunkpreises 2020. Checkt auch den Blog auf energy.de.